Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Gleich zweimal heute Überraschendes von den Vorstandschefs großer deutscher Unternehmen. Siemens landet zum ersten Mal seit der letzten Finanzkrise wieder in den roten Zahlen. Aber Konzernchef Roland Busch ist erstaunlich gelassen.
Für uns ist entscheidend, dass wir Marktanteile gewinnen. Das sieht ganz danach aus.
Und der Vorstandsvorsitzende von RWE will die geplante Gasumlage zur Rettung systemrelevanter Gasimporteure völlig überraschend gar nicht erst in Anspruch nehmen.
RWE ist ein finanzstarkes und robustes Unternehmen und wir erwägen daher bis auf Weiteres darauf zu verzichten, unsere Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen.
Mehr zu diesen beiden erstaunlichen Ankündigungen der Unternehmenslenker in dieser Sendung, in der wir ausführlich über die Geschäfte des Industrieriesen Siemens und des Energiekonzerns RWE berichten. Zunächst aber wenden wir uns dem Geschehen an der Börse zu, das heute Jan Plate für uns verfolgt. Herr Plate, gestern haben die Finanzmärkte weltweit nur auf eine Zahl gewartet, nämlich die Inflationsrate in den USA. Und es gab ja dann auch eine handfeste Überraschung. Die Teuerung ging deutlich zurück. Das hatten so wohl nur wenige erwartet. Entsprechend die Reaktion an den Aktienmärkten. Ist diese Schlüsselzahl mit weitreichenden Folgen auch für die Geldpolitik heute immer noch Gesprächsthema an der Börse?
Das ist weiterhin absolut ein Gesprächsthema in den USA. An der Wall Street hat ja der Dow Jones gestern daraufhin 1,5% zugelegt, mit der Hoffnung auf eher moderate Zinserhöhungen der US-Notenbank, die dann hoffentlich auch weniger die US-Wirtschaft und insgesamt die Wirtschaft belasten. Wobei der deutsche Aktienindex DAX jetzt frühe Gewinne erstmal wieder abgegeben hat. Der DAX pendelt so kaum verändert um die Marke von 13.700 Punkten, weil es so ein bisschen doch auch Rätselraten gibt, wie die US-Notenbank weiter vorgeht. Gehen könnte. Und deswegen jetzt auch das Börsengespräch mit Bernd Weidensteiner, USA-Experte bei der Commerzbank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte erstmal wissen, diese 9 Juli US-Inflationsdaten, sie sind besonders wegen gefallener Benzinpreise zurückgegangen. Doch in welchen Bereichen sind weiter starke Belastungen für die US-Verbraucher zu sehen?
Ja, das Problem ist, dass viele dieser Güter, die sich eigentlich nur sehr träge bewegen, nach oben in Bewegung gesetzt haben, beispielsweise die Kosten für Mieten. Wenn die einmal ins Steigen kommen, dann ist es normalerweise so, dass die für einen längeren Zeitraum auch steigen und anders als die Benzinpreise nicht gleich wieder den Kurs umdrehen. Und so gibt es viele von diesen eher trägen, eher zähen Bereichen in der Inflation, die eben deutlich angestiegen sind. Was natürlich dann auch bedeutet, dass es wohl dann schwerer wird, die Inflation wieder auf das Ziel von 2% herunterzudrücken. Also das wird wohl eine ganze Zeit lang dauern.
Ja, und der US-Arbeitsmarkt, der ist ja auch weiter stark. Die Löhne steigen. Was bedeutet das für die US-Inflation?
Ja, der Arbeitsmarkt ist sogar erstaunlich stark. Der Arbeitsmarkt ist sehr eng, was natürlich auch den Lohndruck erhöht. Und langfristig gesehen wird natürlich der hohe Lohndruck dazu beitragen, dass die Inflation stark bleibt. Und ein sehr enger Arbeitsmarkt ist natürlich für die Betroffenen sehr schön, für die Arbeitnehmer, erschwert aber der Notenbank die Aufgabe, die Inflation unter Kontrolle zu kriegen. Also es muss eine gewisse Abkühlung der Wirtschaft stattfinden, bevor die Inflation eben besiegt werden kann.
Also die US-Inflation ist im Juli zurückgegangen. Ist der Höhepunkt der US-Inflation damit überschritten?
Also vermutlich schon, also zumindest was die Gesamtinflation anbetrifft. Da müsste schon sehr, sehr negative Nachrichten, sehr, sehr hohen Anstieg der Energiepreise wieder passieren, damit wir nochmal einen Gipfel haben. Aber immerhin, also mit 8,5%, wie es jetzt im Juli war, ist die Inflation natürlich immer noch extrem hoch, wenn man bedenkt, dass das Ziel ja 2% ist. Also da muss noch einiges getan werden. Aber der Gipfel ist vermutlich im Juni mit den 9,1% erreicht worden.
Damit auf die US-Notenbank geschaut, mit welchen weiteren Zinsschritten der US-Notenbank rechnen Sie jetzt im September und bis Ende des Jahres?
Ja gut, im September, die genaue Höhe des Zinsschrittes wird sich in den Daten noch erweisen. Also steht ja noch einmal ein Arbeitsmarktbericht an und noch einmal Inflationsdaten. Die werden letztlich darüber entscheiden, ob es eben um 50 Basispunkte oder um 75 Basispunkte geht, also zwischen einem großen und einem sehr großen Zinsschritt. Bis Jahresende rechnen wir dann noch mit weiteren Zinsanhebungen, sodass gegen Jahresende der Leitzins bei ungefähr 4% steht, also was fast 4% Zinserhöhung innerhalb eines Jahres wären und damit eine sehr aggressive Geldpolitik im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten.
Und mit Blick nach vorne auf das nächste Jahr, von welcher US-Inflation gehen Sie für 2023 aus, so 4,5-5%?
Ja, also unsere Prognose für nächstes Jahr ist genau in diesem Rahmen. Also im Jahresdurchschnitt rechnen wir mit ungefähr 4,5% für die Inflationsrate und im Jahresverlauf wird die dann zurückgehen, sodass es am Jahresende vielleicht zwischen 3 und 3,5% Inflationsraten geben wird. Aber wie gesagt, eben immer noch höher als 2.
Damit noch auf die Europäische Zentralbank geschaut. Was bedeutet all das für die Europäische Zentralbank und Europa?
Ja gut, die EZB muss natürlich in erster Linie auf die Inflation in der Eurozone schauen. Und da ist es eben noch lange nicht so klar, dass der Gipfel schon überschritten ist. Also insofern werden die da noch aufpassen müssen. Wir rechnen auch mit gewissen Zinsschritten der EZB in den nächsten Monaten. Natürlich, wenn die USA in eine Rezession fallen sollte Anfang nächsten Jahres, ist das natürlich über den Export der Europäer ein negativer Einfluss auf die europäische Wirtschaft und wird natürlich insofern zumindest eine Rolle spielen bei den Entscheidungen der EZB. Aber wie gesagt, auch hierzulande ist es natürlich erstmal ganz wichtig, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen.
Bernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank, zuständig für US-Analysen. Und Herr Plath, wir haben ja heute einen sogenannten heißen Tag nochmal bei den Unternehmensbilanzen. Die Deutsche Telekom, die hebt den Ausblick an. Wie kommt das an?
Also normalerweise kommt es gut an, kam heute auch erst gut an. Jetzt aber die Telekom-Aktie unverändert gegenüber gestern.
Über Siemens und RWE berichten wir gleich noch ausführlich. Vielleicht schon mal einen Blick auf die Kurse.
Bei RWE geht es zwischen Plus und Minus hin und her, im Moment mit einem Plus von 0,5%. Und die Siemens-Anteilscheine, die verbilligen sich um rund 0,5%, gibt ja so eine historische Zäsur, die ersten roten Zahlen seit fast 12 Jahren.
Ein kurzer Satz vielleicht noch zu ThyssenKrupp. Kann das Unternehmen von den hohen Stahlpreisen profitieren?
Dort ein Plus von fast 2%. Ansonsten der Euro kann zulegen und klettert auf 1,0336 $. Die deutschen Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite bei plus 0,81%. Der Goldpreis verliert 2 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag, notiert bei rund 1.791 $. In Euro sind das 1.732 €.
Ja, vielen Dank an unseren Börsenberichterstatter Jan Plate. Und das war heute schon fast eine unternehmenshistorische Zäsur. Siemens gerät in die roten Zahlen und zwar erstmals seit dem damaligen Minus infolge der Finanzkrise 2010. Dabei laufen die Geschäfte im Grunde genommen gut. Es kommen jede Menge Aufträge herein. Der Orderbestand liegt aktuell bei 99 Milliarden Euro, neuer Rekord. Aber den Ausschlag für dieses schlechte Quartal, über das die Münchner heute berichten mussten, gab ein anderer Faktor. Tobias Krone, der für uns die Vorlage der Zahlen verfolgt hat, kennt ihn.
Es ist schon ein fast denkwürdiger Moment. Seit 12 Jahren ist das nicht mehr vorgekommen beim Münchner Elektrokonzern. Doch nun rutscht Siemens zum ersten Mal in die roten Zahlen. Schmerzhafte 1,5 Milliarden Euro betrug der Verlust zwischen April und Juni. Und das liegt vor allem an einem Ableger. Siemens Energy ist inzwischen eigenständig und für Gaskraftwerke und Windenergie zuständig und hat große Probleme. Das bedeutete, der Mutterkonzern musste abschreiben. 2,7 Milliarden. Wertminderung. Ein gutes Drittel der Siemens Energy-Anteile hält Siemens noch. Und die Frage nun, die Journalisten bei dieser Quartalspressekonferenz gleich mehrfach stellen, wird das so bleiben oder plant Siemens, sich von seinen Energy-Aktien zu verabschieden? Vorstandschef Roland Busch sagt nein, denn gerade sei Siemens Energy ja dabei, den spanischen Windradhersteller Gamesa komplett zu übernehmen.
Es wäre extrem unglücklich und unklug seitens eines Großaktionärs in so einer Situation weitere Volatilität in die Kursbewegung durch Verkauf von Anteilen einzubringen.
Der Münchner Konzern will dem verlustreichen Ableger Siemens Energy also jetzt erst einmal treu bleiben, um dessen langfristiges Investment in Windenergie zu unterstützen. Ein weiterer Verlustpunkt bei Siemens ist, wenig überraschend, Russland. 600 Millionen Euro trägt der Rückzug aus den Geschäften dort bisher zum Konzernverlust bei. Doch damit soll es auch erstmal gewesen sein. Im Großen und Ganzen
dürfen Sie davon ausgehen, dass weitere negative Cashwirkungen aus Russland minimalster Natur sein dürften.
so Roland Busch. So viel zu Verlusten. Doch der Siemens-Chef blickt positiv in die Zukunft, denn in vielen Bereichen sieht man sich auf Wachstumsmärkten, etwa im Bereich Smart Infrastructure, also Gebäude- und Hardware-Technologie. Die ist vor allem in den USA gefragt, wo die Bestellungen um knapp die Hälfte anzogen. Finanzvorstand Ralf Thomas.
Insgesamt stieg der Auftragseingang um 26%, hauptsächlich beflügelt von einem Plus von über 40% im Electrical Products Geschäft und einem Wachstum von 38% im Electrification Geschäft. Beide profitierten von Großaufträgen führender Social Media und Softwarekonzerne zum weiteren Ausbau derer Rechnen. Zentren.
Doch natürlich ist man gerade in der Digitalisierungssparte auch von Bauteilen abhängig. Und hier kämpft Siemens wie viele Unternehmen mit den Lieferketten.
Trotz seines Auftragsbestands auf Rekordniveau hängt die Prognose für das vierte Quartal weiterhin stark von der weltweiten Verfügbarkeit von Komponenten, logistischen Engpässen sowie der nach wie vor unsicheren Situation in China mit seiner Null-Covid-Politik ab.
Doch auf Kundenseite holt China auf. Interessanterweise ist das durch Covid angeschlagene China der Wachstumstreiber in Siemens Geschäft mit der Automatisierung von Produktionsanlagen. Ein Drittel gingen hier die Bestellungen nach oben. Der Vorstandschef lässt durchblicken, die gute Auftragslage ist auch eine Herausforderung für das Unternehmen. Denn gerade in Zeiten pandemiebedingter Arbeitsausfälle komme man in manchen Bereichen nur schwer mit der Produktion hinterher. Das müsse man erst einmal abarbeiten und das könnte zu einer Normalisierung, sprich Abfall bei den Wachstumszahlen führen.
Was aber kein Beinbruch ist, für uns ist entscheidend, dass wir Marktanteile gewinnen. Das sieht ganz danach aus.
Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt fast unverändert, angepasst lediglich um die Wertminderung der Siemens Energy-Anteile.
Tobias Krone zu Siemens. Am kommenden Montag soll die Höhe der sogenannten Gasumlage bekannt gegeben werden. Sie soll von den Gaskunden getragen werden und Importeuren zugutekommen, die derzeit zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Ab Anfang Oktober soll diese Umlage greifen. Eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde ist im Gespräch. Aktuell ist noch unklar, ob auf die Umlage auch eine Mehrwertsteuer erhoben wird. Dennoch auf jeden Fall eine gute Sache für alle Firmen, die Gas zukaufen müssen, wie der Energiekonzern RWE. Doch der sorgte heute für eine echte Überraschung. Jörg Barksteiner.
Dass ein Konzern und allzumal ein Energiekonzern freiwillig auf Geld verzichtet, das kommt eher selten vor. Aber genau das hat RWE-Chef Markus Kreber heute überraschend angekündigt. Dabei geht es um die gekürzten Gaslieferungen aus Russland. RWE musste deshalb, wie andere Firmen auch, die fehlenden Gasmengen deutlich teurer woanders nachkaufen, um die Kunden weiter zu beliefern. Diese Verluste können sich alle deutschen Energieversorger ab Oktober erstatten lassen, wenn sie dann auf alle Gaskunden umgelegt werden. Aber genau das will RWE nicht in Anspruch nehmen.
RWE ist ein finanzstarkes und robustes Unternehmen und wir erwägen daher bis auf Weiteres darauf zu verzichten, unsere Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen. Wir würden diese dann genauso wie die Verluste von 750 Millionen Euro infolge der Sanktionierung russischer Kohlelieferungen selbst tragen,
sagte Firmenchef Markus Kreber heute in einer Telefonkonferenz. Um welche Größenordnung es bei dem Verzicht beim Gas geht, das wollte er nicht sagen.
Wie hoch die Verluste jetzt am Ende sind, das wird davon abhängen, wie viele Lieferungen denn auch noch kommen. Insofern ist das im Moment nicht zu beziffern. Das können wir Ihnen am Ende beziffern. Aber es geht hier schon noch um einen relevanten Betrag.
Klar ist aber auch, RWE fällt der Verzicht leichter als anderen. Der Versorger bezieht nämlich deutlich weniger Gas aus Russland als etwa der Großimporteur Uniper. Und vor allem kann RWE es sich auch leisten. In nur 6 Monaten hat sich der Vorsteuergewinn in etwa verdoppelt auf mehr als 2 Milliarden Euro. Damit ist der Essener Energiemulti, wenn man so will, eine Art Gewinner der Energiekrise. Und damit natürlich auch Ziel der Forderungen nach einer Übergewinnsteuer. Der Verzicht auf die Gasumlage könnte vor diesem Hintergrund auch eine Art Investition sein, um mögliche noch schärfere Einschnitte durch eine Übergewinnsteuer zu vermeiden. Jedenfalls fällt auf, dass trotz massiv steigender Gewinne RWE die Dividende nicht erhöhen will. Stattdessen betonte der RWE-Chef heute ausdrücklich, wofür die Unternehmensgewinne auch genutzt würden.
Das Ergebnis, das wir erwirtschaften, wird der Energiewende zugutekommen. Allein in diesem Jahr investieren wir mehr als 5 Milliarden Euro. Das sind rund 30% mehr als ursprünglich geplant.
Wenn mehr Geld in Wind und Sonne und Speichertechnik fließt, profitiert am Ende davon auch RWE. Der Konzern war lange auf Kohle und Atom fokussiert, spürt aber immer stärker, was die Profite angeht, sind es mittlerweile gerade die Erneuerbaren, die zu verlässlichen Gewinnlieferanten geworden sind. Die deutschen Atom- und Braunkohlekraftwerke haben sogar in den letzten Monaten weniger als im Vorjahr verdient, denn sie hatten ihre Produktion, ihre Strommenge schon im Voraus verkauft, als die Preise noch viel niedriger waren. Zur Sicherung der Stromversorgung in Deutschland werden im Oktober zwar wieder 3 eigentlich schon abgeschaltete Braunkohlekraftwerksblöcke im Rheinland wieder hochgefahren. Riesige Gewinne werde man damit aber wohl nicht machen, glaubt RWE-Chef Markus Kreber.
Was damit erwirtschaftet werden kann, ist ja nicht in unserer Kontrolle, sondern am Ende entscheidet die Regierung über die Einsatzmöglichkeit dieser Kraftwerke. Und es wird aus unserer Sicht auch nicht um relevante Beträge gehen.
Deutlich relevanter in Sachen Gewinn waren zuletzt neben Wind und Sonne auch Gas- und Wasserkraftwerke. Sie liefen europaweit viel öfter als gedacht, weil an vielen Stellen in Europa der Strom zwischendurch knapp geworden ist. All das machte sich am Ende auch in den Kassen der Essener Energiehändler bemerkbar.
Und wir bleiben in der Reihe der Unternehmensbilanzen. Auch die Deutsche Telekom hat heute Geschäftsergebnisse präsentiert. Jochen Hilgers dazu.
Nach Abzug von Kündigungen habe der Bonner Konzern knapp 200.000 Neukunden gewonnen, teilte das DAX-Unternehmen mit. Das sei deutlich mehr als im Vorjahresquartal. Die Telekom hat nach den guten Quartalszahlen auch ihr operatives Gewinnziel angehoben. Für das Geschäftsjahr rechnet der Konzern jetzt mit einem Gewinn von 37 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 36,5 Milliarden. Konzernchef Tim Höttges will nun weiter expandieren. In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wachsen wir weiter, sagte er in Bonn. Die Investitionen würden sich auszahlen. Nur die Breitbandanschlüsse trüben die Aussichten. Die Zahl der neuen Anschlüsse lag mit 45.000 nur halb so hoch wie im Vergleichsquartal 2021. Ein möglicher Grund: Verträge können nach der Mindestlaufzeit dann innerhalb eines Monats und nicht mehr innerhalb eines Jahres gekündigt werden.
Und Themenwechsel. Nicht nur militärisch macht China Druck auf die demokratisch regierte Insel Taiwan, auch wirtschaftlich. China sieht die Insel als Teil der Volksrepublik an. Das hat die chinesische Staats- und Parteiführung gestern noch einmal in einem sogenannten Weißbuch deutlich gemacht. Darin verspricht China Taiwan nach einer Wiedervereinigung unter anderem vermeintlich größeren wirtschaftlichen Wohlstand. Vergangene Woche hat China allerdings noch Wirtschaftssanktionen gegen Taiwan verhängt. Wie der Konflikt die Handelsbeziehungen beeinflusst, dazu Eva Lambi-Schmidt.
Bei allen Streitigkeiten zwischen der Volksrepublik und der demokratisch regierten Insel Taiwan, die Wirtschaft der beiden Länder ist eng miteinander verbunden. Die Volksrepublik ist Taiwans größter Handelspartner. 40% aller taiwanischen Exporte gehen nach China, inklusive der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Das ist ein hoher Anteil, sagt Chun Li. Er ist politischer Berater für Taiwans Handelsverhandlungen mit China und Experte für Taiwans Delegation bei Treffen mit der Welthandelsorganisation. Der kleine Inselstaat Taiwan ist hochtechnisiert, Nummer 22 der großen Volkswirtschaften und stark mit der Weltwirtschaft verflochten. Selbst China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist von taiwanischer Technologie abhängig. Aktuell muss China noch 70% der Mikrochips, die es insgesamt benötigt, importieren. Etwa die Hälfte dieser Chips kommen aus Taiwan, die andere Hälfte aus Südkorea. Taiwan ist weltweit der größte Hersteller von Halbleitern, die für die Produktion von Smartphones, Computern und Autos benötigt werden. Vor allem die modernsten Mikrochips mit Strukturgrößen von 7 Nanometern und weniger stammen von der Insel. In China werden die Chips oft weiterverarbeitet, die elektronischen Geräte dann in alle Welt exportiert. Li Chun, der Handelsexperte in Taiwan, ist sich sicher, dass Taiwan im Fall einer Auseinandersetzung mit China diesen technischen Vorsprung nutzen kann. Solange Taiwan tatsächlich einen Ersatzmarkt für seine Exporte finden kann, China ist ja nicht der einzige Abnehmer auf der Welt, dann wird Taiwan einen ziemlich langen Atem haben. Seit 2016 hat Taiwan die Handelsbeziehungen zu Ländern in Südostasien erfolgreich ausgebaut. 2021 hat Taiwan zum ersten Mal mehr in Südostasien investiert als in China. Doch Herausforderungen bleiben. Durch den Druck Chinas, dass andere Länder nur mit der Volksrepublik diplomatische Beziehungen halten sollen, ist es für Taiwan schwierig, Freihandelsabkommen zu schließen. Auch droht eine Isolation der Insel, sollten die Schiffswege blockiert werden, wie das chinesische Militär es in den vergangenen Tagen erprobt hat, dann werde der Handel stark beeinträchtigt, nicht nur von Taiwan aus, auch von Japan und Südkorea aus. In Taiwan sind etwa 250 deutsche Unternehmen aktiv. Sie beobachten nach Angaben der Deutschen Auslandshandelskammer in Taiwan die Situation sehr aufmerksam, zumal von chinesischer Seite bereits Wirtschaftssanktionen angekündigt wurden, die nach Einschätzung von Beobachtern jedoch eher symbolischen Wert haben. China hat zum Beispiel die Einfuhr von bestimmten Lebensmitteln verboten. Es wird zudem kein Sand mehr nach Taiwan verkauft, ein wichtiger Rohstoff für die Bau- und Halbleiterindustrie. Auch Achim Haug von der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing bestätigt im ARD-Podcast Welt macht China die Sorgen der deutschen Wirtschaft.
Die Sorgen in der deutschen Wirtschaft sind sehr groß vor einer weiteren Zuspitzung der Krise in Ostasien, weil damit ganz wichtige Handelspartner betroffen werden, Absatzmärkte und eben auch die Lieferanten für Halbleiter, aber eben auch China als wichtigstes Lieferland für die deutsche Wirtschaft.
Noch gibt es keine Abwanderungstendenzen deutscher Unternehmen, weder aus Taiwan noch aus China. Zu groß ist der Markt. In China beispielsweise macht die deutsche Autoindustrie bis zu 40% ihres Umsatzes.
Und nun kommen wir wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Thema in den Kommentaren. Auch hier die Verbraucherpreise in den USA.
Das Handelsblatt führt aus: Die Erleichterung in den USA ist groß. Endlich geht die Inflation zurück. Sie sank im Juli stärker als erwartet auf 8,5%. Das ist eine gute Nachricht für die US-Notenbank Federal Reserve. Nach 4 Zinserhöhungen in diesem Jahr schwächt sich die Teuerungsrate nun zum ersten Mal etwas ab. Damit stimmt die Richtung. Doch der Weg zur Preisstabilität ist noch lang. Entscheidend ist jetzt die Frage, wie lange die Raten auf diesem immer noch historisch hohen Niveau verharren. Daher sollten die Geldpolitiker nicht vorschnell von ihrem Kurs abrücken, sondern weiter die Zinsen entschlossen anheben. Die Börsenzeitung bemerkt dagegen: Völlig überraschend ist die Tatsache, dass die US-Verbraucherpreise im Juli weniger stark gestiegen sind, als Ökonomen dies vorausgesagt hatten, eigentlich nicht. Schließlich sind die USA eine Nation der Autofahrer, die eine besondere Vorliebe für spritsaufende Trucks und Sportgeländewagen haben. Dort machen die Benzinpreise, die fast ausschließlich für den leicht nachlassenden Preisdruck verantwortlich waren, einen überproportional großen Teil des Gesamtindex aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet: Alles ist relativ. Amerikas Aktienbörsen feiern eine Inflationsrate von 8,5%. Das ist immer noch einer der höchsten Werte in den letzten 50 Jahren. Doch er ist deutlich niedriger als erwartet und könnte einen Wendepunkt markieren. Die Regierung trug zur Dämpfung der Preise weniger bei als zu ihrer Befeuerung zuvor. Rezessionstendenzen mindern die Nachfrage, während sich das Angebot stabilisiert. Wenn Präsident Joe Biden trotzdem die Lorbeeren für die Entwicklung beansprucht, folgt er einer hartnäckigen, überparteilichen Tradition, die sich allerdings nicht immer bewährt. Die Reallöhne der Amerikaner sind deutlich geschrumpft. Dafür könnten die Leute politisch Verantwortliche bestrafen wollen. Der Berliner Tagesspiegel verlangt, die Europäische Zentralbank müsse die Inflation entschiedener bekämpfen. Zwar bekunden EZB-Vertreter immer wieder, Preisstabilität habe Priorität, aber den Worten folgen bislang zu wenige Taten. Und was sollten die Regierungen tun? Tankrabatte und andere Eingriffe zur Abfederung der steigenden Energiekosten können die Inflation kurzfristig etwas senken. Aber weil so die Nachfrage der Haushalte gestützt wird, treiben diese Maßnahmen die Inflation bald wieder an. Besser wäre es, wenn man die hohen Energiepreise wirken ließe, dadurch Einsparpotenziale maximal nutzte und so möglichst schnell unabhängig vom russischen Kriegstreiber Putin würde.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Wir werfen an dieser Stelle noch einmal einen kurzen Blick auf den deutschen Leitindex DAX. Der liegt gerade bei 13.715 Punkten. Das sind mal gerade 15 Punkte mehr als der Schluss gestern Abend. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günther Hetzke am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann die Sendung Deutschland heute mit Ute Reckers am Mikrofon.